Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl hier bei Radio Horeb, und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Eucharistische Anbetung erneuert unsere Pfarrgemeinden, das ist unser Thema, und zu Gast ist bei uns Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. Kirchenaustritte und rückläufige Gottesdienstbesucher bereiten vielen Menschen Sorgen. Wohin geht es mit unserer Kirche im deutschsprachigen Raum oder in Europa? Eine Erneuerung unserer Pfarreien können wir nicht selber machen durch irgendwelche Events, sondern sie muss von innen kommen, aus den Wurzeln von Gott selbst. Im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt es, die Eucharistie ist die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, weil Christus dort selbst für uns gegenwärtig wird. Die logische Konsequenz ist dann eigentlich, dass der eucharistische Herr selbst im Mittelpunkt stehen muss, dass wir bei ihm sein wollen. Unser Referent hat in seiner Pfarrei die ewige Anbetung eingerichtet seit einigen Jahren, und er ist heute bei uns zu Gast, um auch aus seiner Erfahrung heraus uns darüber einiges zu berichten. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hesse.
Herr Kuhl und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Maria.
Herr Pfarrer Hesse, wie haben Sie selber den Zugang gefunden zur eucharistischen Anbetung?
Etwas ungewöhnlich vielleicht, denn ich habe die Anbetung näher kennengelernt im Heiligen Land. Ich war ein Jahr im Studium in Jerusalem und durfte dort eine Gemeinschaft kennenlernen, die viele Stunden am Tag ewige Anbetung gehalten hat und die mich und auch einen Freund von mir damals eingeladen hat, immer uns auf den Weg zu machen, um zu ihnen zu kommen, zur stillen, ewigen Anbetung. Und das hat mich persönlich unwahrscheinlich geprägt und einfach unwahrscheinlich viel gegeben.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag. Eucharistische Anbetung erneuert unsere Pfarrgemeinden. Bitte schön.
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Frau Kuhl hat schon in der Einleitung hingewiesen, unsere Pfarrgemeinden leiden, unsere Pfarrgemeinden schrumpfen, unsere Pfarrgemeinden haben Probleme, gerade bei uns in Mitteleuropa. Das weiß jeder, der in einer Pfarrei zu Hause ist, und darunter leiden, denke ich, ganz besonders auch die Priester, denn es fällt jedem Priester schwer zuzuschauen, wie seine Gläubigen weniger werden, wie der Gottesdienstbesuch abnimmt. Und da stellt sich natürlich für uns die Frage, was gibt es denn, oder was hat Gott vor? Welche Wege zeigt uns Jesus, um unsere Pfarreien wieder zu erneuern? Oder, negativ gefragt, es kann doch nicht sein, dass Gott eventuell beschlossen hätte, alle unsere Pfarrgemeinden in Deutschland, Mitteleuropa, in Ländern, wo wir zu Hause sind, einfach sterben zu lassen. Da ich fest überzeugt bin, dass er das nicht will, glaube ich, dass es wert ist, nach solchen Wegen zu suchen. Ich selber habe mir aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus, eben aus der Begegnung mit der ewigen Anbetung heraus, diese Frage immer wieder intensiv gestellt. Und ich bin dabei vor allem bei unseren letzten beiden Päpsten auf klare Antworten gestoßen. Man kann bei Papst Johannes Paul II. Und auch bei Papst Benedikt natürlich in der Gegenwart intensiv einen klaren Lösungsweg erkennen, der uns aus unserer Situation herausführen kann. Und zwar ist es, könnte man sagen, eine Doppelstrategie, die diese beiden Päpste und auch schon vorher genauso, aber nochmal deutlicher für die Gegenwart, diese beiden uns vorschlagen. Ich möchte sie kurz nennen, und das ist einfach die Hinwendung zu Jesus in der eucharistischen Anbetung auf der einen Seite und aus der Anbetung heraus dann Wege der Neuevangelisierung. Neuevangelisierung ist sicher das klassische Stichwort, das Papst Benedikt uns in der Gegenwart mit auf den Weg gibt und immer wieder neu in Erinnerung ruft. Warum ist das so? Warum bringt Anbetung Erneuerung? Eigentlich ist das ein ganz tiefer Grund, denn der erneuert, der eigentlich uns verändert, der uns vorwärts bringt, ist letztlich der Herr selbst. Mutter Teresa ist uns da eine große Zeugin. Sie wurde einmal von einem Priester eben diese danach gefragt, was eine Pfarrei denn, was er denn tun soll als Pfarrer. Und sie gibt ganz klar darauf die Antwort, es war ein Priester aus Amerika. Meine Antwort lautet, das Gebet, jede Pfarrei soll vor Jesus im Allerheiligsten Sakrament hintreten in Stunden des Gebetes. Sie hat auch selber die Erfahrung gemacht, dass in ihrer Ordensgemeinschaft erst in dem Moment, als sie mit einer täglichen Anbetungsstunde begonnen hatten, die Berufungen zugenommen haben und ihre Gemeinschaft sich kräftig entwickelt und gewachsen ist. Schon Papst Paul VI. Hat gegen Ende seines Lebens in einer der letzten Ansprachen, die von ihm überliefert sind, diesen Zusammenhang betont. Er hat sich an eine Gruppe amerikanischer Bischöfe damals gewandt, 1978, und ihnen klar gesagt, dass die wahre Identität der Kirche bei ihrer Evangelisierungsarbeit durch die Eucharistie bewirkt wird. Alle pastoralen Bemühungen unseres Amtes sind unvollständig, sagt Papst Paul, solange die Menschen, denen wir dienen, nicht zur vollen aktiven Teilnahme an der Eucharistie geführt werden, und jede Initiative, die wir im Namen des Evangeliums ergreifen, muss ihre Erfüllung in der Eucharistie finden. Warum ist das so? Im Kern geht es darum, dass der Glaubende, und damit ist jeder gemeint, jeder Getaufte und selbst noch jene, die sich auf die Taufe vorbereiten, vor allem den kennenlernen müssen, muss, den er dann bezeugen soll. Der heilige Dominikus hat einmal das Prinzip formuliert, contemplare et contemplata aliis tradere. Betrachten und das Betrachtete anderen weitergeben. Nur wenn ich Christus angebetet habe, nur wenn ich mich in diesen Christus verliebt habe, nur wenn ich ihn innerlich kennengelernt habe, nur dann kann ich ihn auch bezeugen. Und wenn wir wieder erreichen wollen, dass unsere Gemeinden wachsen, dann ist es doch logischerweise notwendig, andere Menschen zu überzeugen, dass Christus in unserer Mitte wirkt, dass er lebendig ist, dass er jeden Einzelnen ruft und dass er das Leben jedes Einzelnen letztlich bereichern und erlösen möchte. Anbetung erneuert unsere Pfarrgemeinden dann, wenn sie Menschen in sich haben, die zutiefst in Christus verliebt sind, und diese Liebe, dieses Verliebtsein in Christus geschieht eben in der ewigen Anbetung. Was erlöst die Menschen? Wenn wir Jesus im Allerheiligsten Sakrament anbeten, dann beten wir ja Christus an, der Mensch geworden ist. Das Altarsakrament, wie wir es in der katholischen Kirche kennen, ist ja letztlich nichts anderes als die Fortführung der Menschwerdung. Gott ist Mensch geworden und Jesus wollte vor seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt seinen Jüngern eine Möglichkeit geben, dass sie auch nach seinem Rückkehr zum Vater dauerhaft seine Gegenwart erleben können und er die Verheißung erfüllen konnte, die er ihnen mitgegeben hat: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wenn wir also die Hostie in der Monstranz in der katholischen Kirche anschauen, so schaue ich da tatsächlich nach unserem Glauben auf den lebendigen, auferstandenen Christus, der das ganze menschliche Leben von der Empfängnis in Nazareth über die Geburt in Bethlehem durch all die Stufen seines Erwachsenwerdens und seines öffentlichen Auftretens und Wirkens, wo ich diesen ganzen Jesus total begegne und mich in seine Schule begebe. Interessanterweise ist der Jünger ja im Neuen Testament, der Nachfolger Jesu, immer ein Schüler. Das griechische Wort für Jünger im Neuen Testament, Mathetes, hängt zusammen mit dem griechischen Wort für Lernen, Mantano. Also, Jesus lädt uns ein, seine Jünger zu werden, seine Schüler, aber das geht eben nur, wenn wir auch zum Lehrer kommen. Wenn wir dem Lehrer Gelegenheit geben, uns zu unterrichten und wenn wir uns die Zeit nehmen, von ihm zu lernen. Und genau das passiert in der eucharistischen Anbetung. Denn genau darin gebe ich Jesus Zeit, mich auszubilden. Es ist eine ganz intensive Zeit. Das ist im gewissen Sinne eigentlich die Verlängerung der Heiligen Messe. Eigentlich passiert alles auch in der Heiligen Messe. Aber da die Messe eigentlich viel zu kurz ist, dass dieser Lern- und Ausbildungsprozess sich in uns sozusagen intensiv auswirken kann, begünstigt eine Ausdehnung der Messe in die ewige Anbetung hinein, eben diesen Prozess. Das heißt, Jesus bekommt dadurch eine intensivere Gelegenheit, mich so umzuwandeln, dass ich immer fähiger werde, überzeugter für ihn Zeugnis abzulegen. Und um das geht es letztlich, dass ich diesen Jesus immer besser kennenlerne, dass er mich immer besser schult, dass ich ihn immer besser weitergeben kann. Papst Johannes Paul II. Hat einmal in einer Botschaft zum Weltmissionssonntag im Jahr 2004 formuliert, dass die Evangelisation der Welt, also die Weitergabe des Glaubens, Experten braucht, Apostel, die die Feier, die Verehrung und die Anbetung der Eucharistie so gut kennen und verstehen, dass sie darin wirklich Experten sind. Und um das geht es, dass wir diese innige Jesus-Beziehung intensivieren, damit wir lernen, Christus anderen weiterzugeben. Nun, wenn wir eine Anbetungszeit erleben, ist das eine Zeit der Ausbildung. Das ist aber noch nicht alles. Es ist auch eine Zeit, wo ich vor allem abladen darf. Es ist ja das Kreuz. Wir glauben, dass die eucharistische Anbetung, die Hostie, in der Monstranz der gekreuzigte Christus ist. Es ist sein Leib, wie wir sagen. Es ist sein gekreuzigter Leib. Auch der Auferstandene bereits, aber vor allem der gekreuzigte, denn am Kreuz führt Jesus das aus, was er im Abendmahlsaal schon den Jüngern erklärt hat. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Genau das ereignet sich ja dann am Kreuz. Er greift ja im Abendmahlsaal nur auf das Kreuz voraus, weil er uns sagen will, schau, hier hast du die Gelegenheit, jetzt alles abzugeben, was um dich herum schwierig ist. Vor allem auch die Menschen, die uns anvertraut sind, die vielleicht im Glauben Probleme haben, die vielleicht den christlichen Glauben noch nicht kennen. Und manchmal sind das ja unsere nächsten Familienangehörigen, manchmal sind es die eigenen Kinder, die mit Christus noch nicht so in Berührung gekommen sind, die seine Liebe noch nicht so erfahren haben. Und dafür gibt es in der Anbetung diese wunderbare Gelegenheit, alle Menschen mit Christus zu verbinden, sie unters Kreuz zu stellen. Wir dürfen die Monstranz ja eben verstehen als diesen gekreuzigten Christus. Und wenn ich jetzt da bin in der Anbetung und all die Menschen, die mir anvertraut sind, auch die Kranken, die Menschen, die mit Sorgen beladen sind, unter diese Monstranz ablege, dann stehen sie unterm Kreuz und werden vom kostbaren Blut Jesu her jetzt befreit, erlöst, geheilt. Denken Sie an den alten Satz aus dem Propheten Jesaja, in seinen Wunden sind wir geheilt. Genau in diese Wunden hinein können wir die Menschen legen. Und damit haben wir in der Anbetung immer ein Wandlungswerkzeug. Papst Benedikt war es, der im Weltjugendtag in Köln vor 7 Jahren von den Jugendlichen dieses Wandlungsgeheimnis hervorgehoben hat. Der Weltjugendtag stand ja damals auch unter dem Überschrift der Anbetung von den Heiligen Drei Königen her. Wir sind gekommen, ihn anzubeten. Und Papst Benedikt hat damals die Eucharistie und das Kreuz Jesu als die Kernspaltung im Innersten des Seins bezeichnet, also die Fähigkeit, etwas zu verwandeln, was eigentlich unwandelbar zu sein scheint, nämlich Hass in Liebe, Tod in Leben und so weiter. Und genau diese Wandlungsmacht ist uns in der Eucharistie vor Augen und deswegen kann die Hostie tatsächlich, kann Christus in Anwendung tatsächlich die harten Mauern der Menschen erweichen, die sich der Erneuerung, die sich der Evangelisierung, die sich dem Wachstum im Glauben noch widersetzen. Und genau das brauchen unsere Pfarrgemeinden. Unsere Pfarrgemeinden leiden eigentlich vor allem an einer gewissen Verhärtung der Herzen. Man macht vieles seit Jahrzehnten, man ist vieles gewohnt und man meint, es müsse alles so bleiben, jede Veränderung macht Angst. Gerade auch die strukturellen Veränderungen der Gegenwart lösen in vielen Gläubigen große Sorgen aus. Und ich glaube, da brauchen wir vor allem Christus, der die Herzen der Menschen öffnet für die Erneuerung, damit dann auch er uns zeigen kann, wie wir besser seine Zeugen werden können, wie wir uns mehr in seinen Dienst stellen können. Wir müssen die Liebe, die er uns da zur Verfügung stellt, zum Wirken bringen, indem wir alles ihm vor Augen führen, alles unter sein Kreuz stellen, was da schwierig ist in unserer Welt. Anbetung wirkt. Vor allem natürlich dann, wenn wir selber für sie große Opfer bringen und bereit sind, uns durch sie auch selber uns erneuern zu lassen. Und deswegen kommt es wesentlich darauf an, dass wir sie simpel einfach praktizieren und in unseren Pfarrgemeinden viel mehr Raum dafür einräumen, wie das vielleicht bisher gerade bei uns in Mitteleuropa der Fall ist. Ich möchte im zweiten Teil eines Vortrages nach einer Musikpause, die wir jetzt dann einlegen, ein wenig erzählen, wie wir konkret werden können, wie wir in unserem Verein auch bei uns ewige Anbetung ausbauen können, stärken können, wie sie dies als Laien tun können, aber auch als Priester natürlich. Aber wie wir konkret Schritte gehen können, damit unsere Pfarrgemeinden heute in unserer Umwelt wieder Erneuerung und Aufbruch erleben. Hören wir einige Takte Musik.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, heute geht es um eucharistische Anbetung, wie sie unsere Pfarrgemeinden erneuern kann. In unserem Studio in Balderschwang ist Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim zu Gast.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, nun ein wenig konkreter, wie so eine Anbetung in einer Pfarrgemeinde gefördert aufgebaut werden kann. Es gibt seit schon 30 Jahren und schon ein bisschen länger, eine große Bewegung in unserer Kirche weltweit zur ewigen Anbetung. Ausgehend letztlich auch vom Konzil haben sich in vielen Ländern Glaubende verstärkt der Anbetung zugewandt. Ja, man kann sogar feststellen, dass praktisch alle Erneuerungsbewegungen unserer Kirche in den letzten 40 Jahren mit ewiger Anbetung kombiniert worden sind. Insbesondere gilt dies auch für die Erneuerung von Pfarrgemeinden. Ein großes Projekt lautet deswegen auch ewige Anbetung in der Pfarrgemeinde und ist in ganz vielen Ländern der Welt bereits verbreitet, wo sich Pfarrgemeinden dafür geöffnet haben, rund um die Uhr in der Regel das allerheiligste Altarsakrament anzubeten. Das scheint am Anfang ziemlich fantastisch zu sein, dass sowas überhaupt möglich ist, dass eine einfache Pfarrgemeinde ohne Unterbrechung immer jemanden gefunden hat und eben in ihrer Mitte hat, der vor dem allerheiligsten Altarsakrament Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche betet. Das gibt es aber, ob wir es in unserem mitteleuropäischen Raum schon wissen oder nicht, in vielen tausenden Pfarrgemeinden weltweit. Diese Bewegung kam ursprünglich aus den Philippinen, hat sich dann in Nordamerika verbreitet, sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in Kanada. Inzwischen ist sie in ganz vielen Ländern, auch in Lateinamerika, in Afrika und in Asien sonst zu Hause. Man kann fast in jedem katholischen Land feststellen, wo Aufbruch ist, dass dort auch sehr, sehr viel Anbetung stattfindet. Umgekehrt würde ich durchaus auch die Kombination vertreten, dass in Ländern, in denen die Kirche sehr schwächelt oder schrumpft und leidet, häufig auch ein größerer Mangel an Anbetungsorten festzustellen ist. Nun, ich selber bin vor inzwischen 14 Jahren auf diesen Weg aufmerksam geworden, übers Internet, und habe entdeckt, dass es in Amerika eben viele Pfarreien gibt, die dies tun. Und im Internet wurde damals auch schon klar beschrieben, wie man so eine Anbetung anfangen kann, wie man das aufbauen kann. Wir haben dann diesen Schritt gewagt vor inzwischen gut 12 Jahren. Im Jahre 1999 haben wir in Türkei mit der ewigen Anbetung begonnen. Und seither sind wir in unserer Pfarreiengemeinschaft ohne Unterbrechung in unserer Loreto-Kapelle inzwischen bei der ewigen Anbetung. Es sind über 200 Gläubige, die sich diesen Anbetungsdienst teilen und sich Stunde für Stunde, Tag und Nacht, rund um die Uhr eben ständig dabei abwechseln. Jeder Gläubige verpflichtet sich normalerweise eine einzige Stunde pro Woche vor dem Allerheiligsten Altarsakrament zu verbringen. Ich möchte es einfach so nüchtern auch bezeugen, dass das bei uns so ist, nicht um uns in eine irgendwelche bessere Licht zu rücken, wie andere Pfarreien vielleicht. Wir sind genauso einfache Gläubige wie alle anderen auch. Ich möchte nur es tun, um Mut zu machen. Es geht. Es ist möglich. Manchmal bin ich ganz traurig, wenn man mitbekommt, dass Pfarreien zwar Kleinigkeiten in der Richtung und eine Sehnsucht haben, aber dann nicht die entscheidende Mut aufbringen. Und eigentlich ist dieser Weg eine Laieninitiative. Es braucht natürlich das Wohlwollen des jeweiligen Pfarrers, denn Eucharistie und Priester gehören natürlich in unserer Kirche immer eng zusammen. Aber ich möchte es auch an dieser Stelle sagen, es ist nicht notwendig, dass der Pfarrer eine solche ewige Anbetung unbedingt auf den Weg bringen will, sondern eigentlich genügen sehr wohl eine Gruppe von Gläubigen, die diese Sehnsucht im Herzen trägt und dann mit der Zustimmung ihres jeweiligen Pfarrers dann versucht, diesen Weg zu gehen. Bei uns war es so, wir haben vor 12 Jahren uns Hilfe geholt aus Amerika damals. Es kam dann auch ein Pater aus Nordamerika, der an einem einzigen Sonntag einfach in allen Eucharistiefeiern in unserer Pfarrgemeinde damals gepredigt hat über die ewige Anbetung. Und das ist sozusagen ein wenig der Trick, in Anführungszeichen, wie man viele Menschen auf einmal für die Anbetung gewinnen kann. Es war dann so, dass in diesem Gottesdienst, wo er gepredigt hat, Zettel ausgeteilt wurden, Einladungen zur ewigen Anbetung. Die Gläubigen konnten sich noch während der Messe für eine Anbetungsstunde entscheiden und ihren Namen auf diesen Zettel schreiben und ihre Telefonnummer. Und diese Zettel wurden einfach am Ende der Messe dann eingesammelt, sodass die Gläubigen aber eigentlich nur während der Messe die richtige Gelegenheit hatten, sich zu entscheiden. Sie waren natürlich vorbereitet, sie waren darauf hingewiesen, dass das so kommen wird. Und wir haben damals die Erfahrung gemacht, dass an diesem einen einzigen Sonntag im Jahr 1999 sich 100 Gläubige, die vorher noch nicht so offen waren für die Anbetung oder noch nicht in der Anbetung dabei waren, eben für die Anbetung sich bereit erklärt haben. Und das war für uns ein ganz wertvoller Grundstock. Mit diesen konnten wir dann und anderen, die uns dann später noch geholfen haben, die ewige Anbetung aufbauen. Das ist auch heute möglich. Erst vor wenigen Monaten ist auf ähnlichem Weg auch die ewige Anbetung in Altötting entstanden, und auch in anderen Orten im deutschsprachigen Raum gibt es Orte, wo man rund um die Uhr Anbetung hält und wo auch solche Wege schon Frucht gebracht haben.
Wir haben in Türkheim die Sache allerdings auch vorbereitet gehabt durch viele Jahre vorher, wo immer schon jeden Tag wenigstens eine Stunde Anbetung in unserer Pfarrgemeinde war, sodass einfach auch der Boden bereitet ist. So ein geistliches Großereignis wie eine ewige Anbetung will natürlich auch ein wenig im Gebet vorbereitet sein. Aber ich glaube auch umgekehrt, dass Jesus Sehnsucht danach hat, dass in unseren Pfarrgemeinden, auch bei uns in Mitteleuropa, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, wo wir auch überall zu Hause sind, solche Anbetungsorte immer noch mehr entstehen. Eigentlich könnte jede Gemeinde so eine Anbetung haben. Papst Johannes Paul II. Hat beim Eucharistischen Weltkongress im Jahre 1993 in Sevilla in Spanien ausdrücklich formuliert: Ich hoffe, dass diese Form der ewigen Anbetung mit der fortwährenden Aussetzung des Allerheiligsten Sakraments sich in der Zukunft fortsetzen wird. Besonders hoffe ich, dass die ewige eucharistische Anbetung in allen Pfarreien und christlichen Gemeinschaften auf der ganzen Welt eingeführt wird. So Papst Johannes Paul II. 1993. Nun, welche Erfahrungen machen wir bei der Anbetung? Ein Anbeter, der sich bei uns zur ewigen Anbetung bereit erklärt, braucht ja nur eine einzige Stunde pro Woche eben in der Kapelle sein. Die erste Erfahrung, die ich eigentlich als Pfarrer machen darf, ist, dass die Gläubigen, die sich dafür geöffnet haben, eine enorme Treue entwickeln. Wir können uns auf unsere Leute unwahrscheinlich verlassen, und dies hängt sicher damit zusammen, dass den Gläubigen, die zur Anbetung kommen, ihre Stunde unwahrscheinlich wertvoll wird. Ich habe schon viele Zeugenaussagen von Anbetung gehört, die mir sagen: Herr Pfarrer, das ist die wertvollste Stunde in der ganzen Woche, die ich habe. Und wir kennen auch viele, die immer wieder bereit sind, auch zusätzlich Stunden zu übernehmen und uns dabei auch helfen, noch Lücken zu schließen. Wir haben nicht alle Stunden mit festen Anbetern besetzt. Es gibt immer ein paar Stunden, die schwierig zu besetzen sind, zumindest die nicht immer regelmäßig schon besetzt sind, sondern immer wieder neu vergeben werden müssen. Das sind interessanterweise nicht die Stunden in der Nacht. Die Nachtstunden haben wir oft schon seit vielen Jahren ziemlich fest vergeben. Ab und zu ist mal wieder eine offen, aber die schließt sich dann auch wieder relativ schnell. Die schwierigsten Stunden, um regelmäßige Anbieter zu finden, sind normalerweise die Stunden am Sonntagnachmittag, manchmal auch am Samstagnachmittag. Das liegt daran, dass dies Zeiten sind, wo viele Gläubige einfach frei sein wollen für ihre Familien, für andere Beziehungen, die sie pflegen. Aber im Einzelfall, und so machen wir das dann auch, ist es auch da möglich, Gläubige zu finden. Es gibt deswegen bei unserer ewigen Anbetung, wie wir sie organisiert haben, von Amerika her, haben wir ja das gelernt, ein sehr gut funktionierendes Ersatzsystem, wo die Gläubigen, die sie verpflichtet haben, auch relativ schnell wieder aus ihrer Verpflichtung sich befreien können, indem sie eine Stunde, die sie nicht übernehmen können, eben in eine Liste schreiben, wo dann andere Anbeter immer wieder hineinschauen und überlegen, ob sie eine Zusatzstunde nehmen. Und wir haben bei uns auch ein Team von Gläubigen, die miteinander die ganze Anbetung organisieren und auch ein wenig im Blick haben, vor allem dafür Sorge tragen, dass alle offenen Stunden und alle Stunden, die jemand nicht übernehmen kann, auch vertreten werden, sodass das Allerheiligste Altarsakrament in den gut 12 Jahren, in denen wir in Türkheim jetzt die Anbetung haben, noch nie wirklich alleine war. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das Ganze als eine Gebetskette verstehen, wo einer dem anderen sozusagen den Stab übergibt, wie bei einem Staffellauf des Gebetes, und wo man weiß, dass man selber ein Glied einer ganz großen Kette ist, wo das Gebet ununterbrochen fortgeführt wird. Ich meine, dass es sehr wichtig ist, dass wir, wenn wir eine ewige Anbetung dann versuchen, es schon auch versuchen, dass es eine gewisse Kette ist, wo man nacheinander mehrere Stunden betet. Natürlich kann man auch mit weniger beginnen, das würde ich jeder Gemeinde auch empfehlen. Wenn man sich vielleicht noch nicht gleich an eine ewige Anbetung herantraut, dann soll man vielleicht doch mal mit 1-2 Stunden pro Woche, dann mal vielleicht mit 1 Stunde täglich Anbetung ruhig beginnen. Der Herr wird uns dann die Wege ebnen, dass wir auch in der Anbetung dann noch wachsen und weiterkommen. Aber Ziel sollte immer sein, dass es uns einmal gelingt, in einer Pfarrgemeinde eine echte ewige Anbetung auf den Weg zu bringen. Bei den neu gegründeten Pfarreiengemeinschaften, die es heute so in unserer Kirche in Mitteleuropa gibt, wo mehrere Gemeinden zusammengelegt werden häufig und dann ja auch Katholikenzahlen, Gläubigenzahlen entstehen, die oft weit über denen lagen, die man noch vor 20, 30 Jahren als Priester betreut hat, ist in der Regel ein ausreichender Grundstock vorhanden an Gläubigen, dass eine ewige Anbetung möglich ist. In Amerika wurde die Erfahrung gemacht, dass eigentlich ab einer Gläubigenzahl von ca. 7.000 bis 8.000 Katholiken sozusagen eine ewige Anbetung mit Garantie funktioniert. Wenn es weniger sind, ist der Aufwand ein wenig höher, um genügend Gläubige zu finden. Aber bei uns in unserer Pfarreiengemeinschaft sind jetzt momentan zwar 7.000 Katholiken, aber wir waren bei Beginn der ewigen Anbetung nur 4.000, weil erst später weitere Gemeinden hinzukamen. Und es hat damals auch geklappt. Ich möchte Ihnen nur Mut machen, wenn auch Ihre Gemeinde wenigstens in eine gewisse Größe in sich hat, dann wird es klappen, wenn wir uns nur trauen und wenn wir den Herrn um diese Gnade natürlich besonders auch eben anflehen. Wenn in einer Gemeinde es ganz schwierig ist, eine ewige Anbetung vor dem Allerheiligsten Altarsakrament so zu halten, ist es natürlich immer auch gut, wenn Sie Ihre Anbetungsstunden vor dem geschlossenen Tabernakel halten. Jeder Gläubige kann auch für sich anfangen, indem er in eine offene Kirche geht und sich dort für eine halbe oder auch eine ganze Stunde, bei uns ist natürlich immer eine ganze Stunde, eben zur Anbetung begibt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr wertvoll und wichtig ist für die Gläubigen, dass sie in der Stille beten. Gebet ist in jeder Art natürlich wertvoll und gut, aber die Anbetung ist eine Form der Kontemplation, also der stillen Beziehung des Hörens, eher des Betrachtens. Denn eigentlich möchte sie Jesus die Gelegenheit geben, zu unserem Herzen zu sprechen. Darum ist es gut, wenn wir als Gläubige von Zeit zu Zeit beim Beten eben auch mal den Mund halten. Und das, meine ich, passiert am besten in der Anbetung. Bei uns ist es so, dass die Gläubigen, die die Anbetungsstunden übernommen haben, alle still beten. Und bemerkenswerterweise mache ich die Erfahrung, dass die Gläubigen eigentlich ihre Anbetungszeit sehr souverän gestalten und wenig Schwierigkeiten damit haben, die Stunde sozusagen sinnvoll im Gebet verbringen zu können. Natürlich erfährt jeder Beter, dass er viel Zerstreuung auch erlebt, dass seine Gedanken überall einmal herumschweifen, aber jeder wird auch spüren, dass Christus trotzdem wirkt und er uns immer wieder an sich zieht und wieder in seine Liebe hineinnimmt. Anbetung ist für alle Gläubigen ein sehr, sehr wertvoller Weg. Und jeder kann seinen konkreten Weg dann auch finden, wie er eine Anbetungsstunde gestaltet. Da gibt es sicher auch eine große Variationsbreite. Da gibt es auch viele Zeugnisse von Heiligen, wie man das tun kann. Da, meine ich, sind den verschiedenen Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Ich möchte Sie einfach einladen, es einfach zu tun. Persönlich anzufangen oder sich Gleichgesinnte zu suchen, wo man vielleicht tatsächlich einmal miteinander eine Gruppe aufbauen könnte, die miteinander anbetet und vielleicht sogar dann einen Priester bitten kann, ob es nicht in einer Pfarrei möglich ist und vielleicht sogar einen Priester gewinnt, der so etwas dann im Großen bereit wäre mitzutragen zu einer Rund-um-die-Uhr-Anbetung in einer Pfarrgemeinde. Es gibt auch heute Hilfen dafür, wo Priester bereit sind zu kommen in eine Pfarrei, um dann so etwas aufzubauen. Es gibt ein Apostolat für ewige Anbetung bei uns auch in Europa, allerdings noch nicht so richtig im deutschsprachigen Raum, aber es lässt sich auch vieles übersetzen. Auch die amerikanischen Apostolate sind bereit, nach Europa immer noch zu kommen. Bei näherem Interesse finden Sie auch Informationen auf unserer Homepage, die wir seit vielen Jahren in Türkheim auch mitgeschaltet haben, wegen der ewigen Anbetung unter dem Namen www.ewigeanbetung.de. Ich möchte Ihnen jetzt auch Gelegenheit dann geben, noch Fragen zu stellen, die Sie vielleicht persönlich weiter interessieren, und Sie einfach einladen, diesen Weg der Erneuerung unserer Pfarrgemeinden in Ihrem Leben ein wenig stärker noch zu suchen und zu entdecken. Das wird unsere Kirche in Deutschland, in Mitteleuropa, in all den Ländern, wo wir zu Hause sind, mit Sicherheit sehr voranbringen. Und ohne Anbetung, ohne Gebet wird sich in unserer Kirche sicherlich nichts verändern. Papst Benedikt hat erst vor wenigen Monaten bei einem Treffen der Neuevangelisierer in Rom am 15. Oktober 2011 den klaren Satz ausgesprochen: Die heutige Welt braucht Menschen, die mit Gott sprechen, um über Gott sprechen zu können. Und er wünscht sich ganz besonders auch, dass es heute viele Pfarreien gibt, die Anbetung halten und auf diese Weise der Erneuerung ein wenig Vorschub leisten. Und ich glaube, da hat jeder auf seine Weise Möglichkeiten, Schritte in die Wege zu leiten oder selber umzusetzen.
Eucharistische Anbetung erneuert unsere Pfarrgemeinden. Das ist unser Thema heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim hat uns einen Vortrag gehalten. Unser erster Anrufer ist Herr Diakon Kiesig aus Brandenburg. Grüß Gott.
Grüß Gott auch dem Pfarrer Hesse. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit seinen Vortrag gehört und habe mir ein paar Notizen gemacht. Die erste Notiz auf meinem Zettel heißt: Alle Pfarrer leiden, Sie sagten, alle Pfarrer leiden, dass immer weniger Gottesdienstbesucher werden. Ich erlebe an vielen Stellen ganz anderes. Man schafft Gottesdienste ab, es gibt keine Möglichkeiten mehr und es ist gar kein Problem, auch die Zeiten so zu legen, dass von einem Sonntag zum anderen manchmal nur noch die Hälfte der kleinen Gemeinde da ist. Aber das nur am Rande. Dann habe ich mich gefragt, wie kann man es vermitteln heute, dass wir Christus, den Gekreuzigten, vor uns haben, den wir mit einer großen Selbstverständlichkeit an jedem Sonntag so gedankenlos, so problemlos, so ehrfurchtslos essen und auf ihm, ich sage das jetzt mal ganz bewusst so drauf, herumkauen, noch auf dem Weg von vorne nach hinten. Und dann soll ich mich vor ihm hinknien und ihn anbieten. Wie macht man das, um das wieder auszugleichen? Eine Frau sagte neulich zu mir, als ich sagte, ich gehe zur Anbetung, sagte, wollen Sie ihm wieder etwas vorlesen? Ich habe gesagt, nein, ich will ihm nichts vorlesen, ich will mit ihm sprechen, aber ich gucke mir auch viele der Texte, die uns gegeben sind, an zur Anbetung. Ist da nicht eine viel zu viel Vorlesen auch dabei? Ich frage das nur. Und Sie sagten es am Schluss, und das scheint mir auch das Thema zu sein, nicht über ihn reden, sondern mit ihm reden. Und eine Sache, die mich doll beeindruckt hat, war, ich war in Lindenberg, da in dem Kloster, und habe das erlebt, dass das ganze Jahr über, also nicht ganz, die Osterwoche ist, glaube ich, ausgenommen und die Weihnachtswoche, Männer kommen, die Tag und Nacht 50 Wochen im Jahr dort aufgeteilt anbeten, Tag und Nacht. Das hat mich doll beeindruckt. In unserer eigenen Gemeinde, wir haben jetzt ungefähr 2500 Gemeindemitglieder verstreut über auch noch etliche Außenstationen, Dörfer. Wir haben aus der ewigen Anbetung ist übergeblieben ein Nachmittag im Monat von 12 bis abends um 6. Und es ist ein großes Problem, da noch Leute zu kriegen. Ein paar Schwestern sind da, diesen Anbetungsraum zu füllen. Und ich habe auch keinen im Blick, der sich dafür wirklich engagiert. Ich bin im Ruhestand und bin an vielen Stellen ohnehin nicht gefragt. Das wollte ich nur sagen. Ich lege jetzt wieder auf. Sie können jetzt etwas dazu in der Öffentlichkeit sagen, aber ich will das Telefon nicht blockieren.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Danke auch für den Anruf. Alles Gute.
Ja, lieber Diakon, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich denke, es gibt natürlich viele Schwierigkeiten auf dem Weg zur Anbetung. Nicht immer ist es so einfach, es zu machen. Der Herr muss es machen. Aber ich denke schon, dass gerade das, was Herr Diakon angesprochen hat in Bezug auf die Messe, dass wir oft gedankenlos mit der Eucharistie in der Messe umgehen, eben gerade da die Anbetung eine wertvolle Hilfe ist, eben die Messe zu intensivieren. Und ich habe auch vorher im Vorschlag schon betont, dass die Stille wichtig ist in der Anbetung und eben, das, danke für den Hinweis auch nochmal, eher zum Beispiel keine vorformulierten Gebete, auch keine gedruckten Gebete, die man dann eben runterliest, groß Verwendung finden sollten. Sie sind nicht verboten, aber sie sollten nicht den größten Teil der Anbetungszeit einnehmen. Am besten, man schlägt einmal die Heilige Schrift auf und liest das Wort Gottes selber. Aber sonst kommt es wesentlich darauf an, dass wir in die innige Liebesbeziehung mit Christus kommen in der Anbetung. Und das gelingt uns auch in der Anbetung besser, meine ich, wie woanders, weil ich diesen Christus einfach leibhaftig vor Augen habe. Und ich mir dann auch besser vorstellen kann, in Anführungszeichen, dass dieser Christus jetzt mich liebt und mich anschaut. Und da, meine ich, ändert sich etwas in meiner Beziehung zu Christus, in meiner Liebe auch zur Eucharistie.
Der letzte Punkt vielleicht noch, nicht über ihn, sondern mit ihm reden. Was sagen Sie zu dem Punkt noch?
Ja, eben, das ist ja genau dann ein Gespräch, eine Du-Beziehung. Das Entscheidende fürs Zeugnis eben ist ja, dass es überzeugend ist, dass ich Christus als jemanden bezeugen kann, den ich kenne. Nicht nur jemanden, von dem ich vom Hören sagen, sprich jetzt auch übertragen auf die Liturgie, nur was der Pfarrer mir immer erzählt in der Predigt oder was ich so eben irgendwo mal bei Radio Horeb meinetwegen über Jesus gehört habe. Das allein genügt nicht. Natürlich, das ist wichtig und wertvoll. Gott bewahre. Ohne Verkündigung gibt es auch keinen Glauben. Aber der Glaube lebt von der Beziehung. Erst da, in dieser Du-Beziehung, im Gespräch mit Christus, wird Christus für mich lebendig. Und erst, ich muss deswegen immer vom Hören auch in die Beziehung hineinkommen, in die innige Liebesbeziehung zu Jesus. Und dafür, meine ich, ist die Anbetung da und da hilft uns die Anbetung unwahrscheinlich.
Wir haben jetzt noch drei Hörerinnen in der Leitung. Die nächste ist Frau Foltis aus Fellbach bei Stuttgart. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hier ist Foltis aus Fellbach. Meine Frage wäre, welche konkrete Früchte die Anbetung für die ganze Gemeinde hätte?
Ja, danke für die Frage. Sehr klare Frage. Zunächst einmal sind die Früchte innere Früchte derer, die erstmal zur Anbetung gehen. Der Glaube bei denen, die zur Anbetung gehen, wird eindeutig gefestigt. Damit wird auch die Fähigkeit zum Zeugnis gefestigt. Konkret kann ich zum Beispiel erleben, dass bei uns in unserer Pfarreiengemeinschaft bei einigen Glaubenskursen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, einfach viele Leute offen geworden sind, sich im Glauben dann auch weiter schulen zu lassen. Wir haben jetzt Glaubenskurse mehrmals gehabt, wo wir mehr als 100 Teilnehmer hatten. Auch jetzt haben wir gerade wieder einen speziellen Kurs am Laufen, wo auch schon wieder über 50 angemeldet sind. Allein diese Anmeldezahlen haben mir die letzten Jahre gezeigt, dass Jesus Menschen öffnet für die Wege, die er dann weiter vorhat. Man kann auch auf viele Gebetserhörungen verweisen, sowohl bei Krankheiten, Heilungen, bei Bekehrungen verschiedenster Art. Nicht immer im großen Sensationsbereich, aber doch immer wieder auch deutliche Sachen, wo Menschen gemerkt haben, dass Jesus ihnen im Gebet kräftig geholfen hat und einfach auch Berufungen hin zur Anbetung. Das fasziniert immer wieder, wie Jesus sich die Leute wieder ruft. Alles andere ist natürlich immer nicht so ganz greifbar. Ich denke wohl, dass langfristig sich auch unsere Gemeinde noch viel stärker dann auch weiterentwickeln wird. Wir haben jetzt schon einige Wege am Laufen, wo ich heute in diesem Teil noch nicht so eingehen möchte, über Evangelisation mit der Pfarrgemeinde. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Aber da kann man schon einige Früchte auch sehen.
Ja, danke schön. Alles Gute nach Fellbach. Die nächste Anruferin meldet sich aus Augsburg, Frau Salvetat. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Frau Salvetat. Ich möchte mich bedanken bei dem ganzen Radio Horror Team und bin sehr, sehr froh, dass dieses jetzt angesprochen wird. Ich möchte Zeugnis geben. Seit Jahren sitze ich morgens eine halbe Stunde vor dem Tabernakel und hatte Anbetung. Dann hatten wir einen neuen Kaplan bekommen, der in einem Nebenraum das Allerheiligste aussetzte, morgens zu der gleichen Zeit. Und erst war er ganz allein im Schweigen mit dem Herrn und dann kamen langsam noch einige, die das dann mitkriegten und beteten den Herrn an. Ich bin langsam aus einer Teilnehmerin vom Gemeindeleben, bin ich zu einer Hörenden dadurch geworden. Und ganz zum Schluss, nachdem ich auf den Herrn in der Anbetung hören konnte, da konnte ich empfangen.
Schön.
Ich bin sehr berührt davon. Sehr dankbar.
Danke für Ihr Zeugnis.
Wiederhören. Ich höre jetzt Radio weiter.
Ja, danke. Ja, alles Gute. Wir haben noch einen Anrufer, und zwar aus Hamburg, Herr Biedermann.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Also, ich bin bei der Bezeichnung ewige Anbetung zu einem anderen Verständnis gekommen. Und ich bin in jedem Fall der Meinung, dass die Anbetung in die Eucharistie führt. Aber mein Stil der Anbetung ist ein alltäglicher. Das heißt, ich bete entweder das Herz Jesu an und bin in seiner Ruhe, habe die Augen offen für den Nächsten und komme dann mit dankbarem Herzen aus der Woche in diese Feier hinein. Das heißt, mit einem veränderten Herzen. Und das feiere ich zusammen mit den anderen. Das heißt, mein Herz ist verändert und ich achte nicht so sehr jetzt auf diese ganzen Rituale und Vorschriften und das Prozedere, sondern da ist ein bereitetes Herz, welches nicht mehr sich selbst zum Problem hat, sondern sich völlig diesem Geheimnis gegenüber öffnet. Und das wird gesehen von denen, die noch nicht den Zugang haben. Und sie spüren die Lebendigkeit und sie spüren auch Heilung. Sie sehen Heilung und sie sehen die Freude und die Echtheit. Und daraus wird etwas wachsen. Aber solange, und das ist meine Furcht, mehr auf das Prozedere geachtet wird, auf Auslegungen, auf genaue, exakte Beschreibungen, Transformation und Transsubstation und so weiter und nicht auf das Herz des Einzelnen, wird die Sache erkalten und nicht zunehmen können. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass diese Lebendigkeit in diese Feier hineinkommt und auch, dass die Hinführung zu dieser Fähigkeit, zu dieser Reife von Kindesbeinen an aus geübt wird, denn es ist ein Geschenk, in dieser Geborgenheit der Identität zu leben, dass die Erziehung in der Familie auf diese Feier hinführt. Ich bin total auch der Ansicht, dass diese Abendmahlfeier, sag ich mal, wirklich der Mittelpunkt ist und Ausdruck von wunderbarer, gnadenhafter Gemeinschaft. Das wollte ich dazu beitragen.
Mhm. Dankeschön. Herr Pfarrers, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ich würde nur sagen, genau das ist auch der Kerninhalt der Anbetung, eben das Herz Jesu kennenzulernen, in das Herz unseres Gottes einzudringen und dieses Herz in einem selbst ja auch dann ein wenig abbilden zu können. Der selige John Henry Newman hat dieses Prinzip ja geprägt, cor ad cor loquitur, das Herz soll zum Herzen sprechen. Also das Herz Gottes zu meinem Herzen, aber dann mein Herz eben auch zu den anderen Menschen, die mir anvertraut sind. Und da, meine ich, sind wir bei der Anbetung an einem wichtigen Mittel, einer Hilfsmittel, einem Weg, wie wir in der Herzensbeziehung unseres Glaubens Fortschritte machen können. Und deswegen, glaube ich, dient es genau auch diesem Zweck.
Also sind praktisch eigentlich die Früchte jetzt angesprochen worden, ob es unser Leben verwandelt, ob wir mehr Liebe aufbringen oder...
Es ist auch klar, dass die Anbetung ein Ziel hat. Und das Ziel ist letztlich die Sendung, die wir alle haben, geht hinaus in alle Welt. Und das ist im Prinzip die Evangelisation, die Weitergabe des Glaubens. Aber das heißt, wir empfangen viel in der Anbetung, aber nicht nur für uns selbst. Das ist nicht nur etwas, wo ich für mein eigenes Seelenheil oder für mein eigenes religiöses Bedürfnis etwas bekomme, sondern wo ich vor allem ausgerüstet werde fürs Zeugnis und fürs Weitergeben und fürs Lieben.
Gut, dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Auch Dank an alle, die sich jetzt eingebracht haben mit ihren Anrufen. Für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08323 96 75120 beim CD-Dienst, oder Sie gehen einfach auf unsere Homepage www.horeb.org und dann können Sie sich auch diese Sendung herunterladen. Pfarrer Hesse, dürfen wir Sie zum Abschluss um ein Gebet, um den Segen bitten?
Ich möchte noch mit einem Gebet abschließen, um die Ausbreitung der ewigen Anbetung, und gebe Ihnen dann den Segen. Himmlischer Vater, bestärke unseren Glauben in die wirkliche Gegenwart deines Sohnes Jesus Christus in der heiligen Eucharistie. Wir sind gehalten, ihn anzubeten, ihm zu danken und ihm Sühne zu leisten für die Sünden. Wir brauchen deinen Frieden in unseren Herzen und zwischen den Nationen. Wir brauchen die Umkehr von unseren Sünden und die Barmherzigkeit deiner Vergebung. Mögen wir dieses erlangen durch Gebet und unsere Vereinigung mit dem eucharistischen Herrn. Bitte sende deinen Heiligen Geist herab auf alle Völker und gib ihnen die Liebe, den Mut, die Stärke und die Bereitwilligkeit, auf deine Einladung zur ewigen Anbetung zu antworten. Wir flehen dich an, die ewige Anbetung des allerheiligsten Altarsakramentes in Pfarreien auf der ganzen Welt zu verbreiten. Darum bitten wir im Namen Jesu, unseres Herrn.
Amen.
Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch alle der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares.
Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute. Auf Wiederhören, sagt Mario.
Auf Wiederhören. Komm.